Ich habe es bisher nie so explizit gesagt, aber besonders in dieser Folge liegt mir eine wichtige Feststellung am Herzen. Der Podcast Das Jahr meines Lebens ist ein künstlerisches Projekt und keine reine Dokumentation. Jedenfalls in meinen Augen. Deshalb rede ich ja auch immer am Anfang von diesem so objektiv wie möglich. Denn in erster Linie ist das hier Unterhaltung bzw. Unterhaltungskunst. Vom wahren Leben inspirierte Anekdoten, die durch eine Linse betrachtet werden. Mit dem Blick von heute auf eine Sache von damals. Eine dramaturgische Bearbeitung passiert dabei ganz automatisch, wenn ich diese Anekdoten zusammentrage. Immer. Das kann ich gar nicht verhindern. Ja, und gute Geschichten brauchen ihren Raum. In diesem Fall bedeutet das, dass diese Folge heute nicht alles, was 2002 passiert ist, abdecken wird. Denn das Jahr war ereignisreich, prägend, überraschend, krass und, ja, alles andere als langweilig. Mehr Adjektive fallen mir gerade nicht ein. Und ich will das hier auch nicht künstlich in die Länge ziehen, schließlich habe ich die letzte Folge mit ein paar Cliffhangern beendet, falls ihr euch noch erinnert. Deshalb kommt jetzt die Intro-Musik.
Dies ist das Jahr meines Lebens. Dies ist das Jahr meines Lebens. Dies ist das Jahr meines Lebens.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Jahr meines Lebens. Heute beschäftigen wir uns mit dem Jahr 2002 und seinen vielen kleinen und großen Geschichten, die mein Leben geprägt haben. Mein Name ist Patrick Steller und da es mir scheinbar nicht möglich ist, mich kurz zu fassen, verspreche ich immerhin in dieser Folge, alles so wahr und ehrlich wie möglich zu erzählen. Das ist besonders bei der ersten Geschichte, die gleich folgt, eine Herausforderung, denn sie ist krass. Und sie ist auch der Grund, warum diese Episode die große Lebenslüge heißt. Bis auf die Menschen, die mit mir diese Geschichte erlebt haben, wissen nicht einmal eine Handvoll Leute davon. Und die, die dabei waren, haben mir erlaubt, davon zu erzählen, wenn ich sie ausreichend anonymisiere. Denn auch für sie war es ein einschneidendes Erlebnis. Ausreichend anonymisieren, das funktioniert ja zum Beispiel mit einem anderen Namen, wie das hier ja Usus ist. Aber dieses Mal reicht das nicht. Ich werde auch biografische Daten verfremden müssen, denn sonst wäre es trotz der Fake-Namen zu offensichtlich, wer da was gemacht hat. Gut, soweit zur Vorrede. Die Spannungskurve steigt. Vielleicht aber noch schnell die Basics. Im Jahr 2002 wurde ich im April 19 Jahre alt. Es war in vielerlei Hinsicht ein transformierendes Jahr für mich. Es begann nämlich alleine und endete mit einer Freundin an meiner Seite. Die Schulzeit endete auch, dafür begann der Zivildienst, quasi die Übergangszeit zwischen dem Teenager-Dasein und dem langen, langen Rest vom Erwachsenenleben. 2002 hatte ich Dreadlocks auf dem Kopf, eine Brille und einen Fusselbart im Gesicht und ich hatte eine schlaksige Figur, die von zerschlissenen Jeans und Bandshirts verhüllt wurde. Die Zeit mit meiner Band Die Schmutzengel ging langsam aber sicher zu Ende, denn im Dezember hatten wir unseren letzten großen nennenswerten Auftritt. Im Potsdamer Waldschloss als Vorband für eine Punkrockband, die sich Cockring nannte. Der Auftritt war ein Triumph. So stand es auch zwei Tage später in der Lokalzeitung und ich dachte mir damals vielleicht, nein, stopp, ich merke gerade, wie ich schon wieder abschweifen und vom Stöckchen auf Steinchen kommen will. Dabei habe ich doch einen simplen Plan für diese Folgen entworfen. Im ersten Teil erzähle ich zuerst vom krassen, lebensverändernden Event, das ich jetzt auch nicht länger anteasen kann, ohne dass es nervig wird. Es geht wirklich gleich los. Und den Chartmix und die Weltereignisse verschiebe ich deshalb auch auf weiter hinten. Außerdem geht es in Teil 1 um die Neuauflage der Patrick-Funny-Romanze und im zweiten Teil erzähle ich dann vom Ende meiner Schulzeit, vom letzten Schultag, den Abi-Prüfungen und dem Abi-Ball. Und in Teil 3 spreche ich über meinen Zivildienst, den 40. Geburtstag meiner Mutter, der 90% aller Gäste ins Krankenhaus gebracht hat, den letzten großen Schmutzengel-Auftritt und über den ebenfalls schon oft angeteasten Dreadlocks-Freundeskreis. Das ist der grobe Fahrplan, okay? Okay. Eine letzte Sache noch. Die folgende Geschichte ist im Kern eine FSK 18-Geschichte. Falls ihr das irgendwie unangenehm findet, könnt ihr das hier auch überspringen und mit dem Chartmix weitermachen. Die Kapitelfunktion ist zumindest auf Spotify und Apple Podcasts verfügbar. Bei den anderen Plattformen weiß ich es gerade nicht. Kommen wir aber endlich zu dem Grund, warum die Folge hier die große Lebenslüge heißt, beziehungsweise meine große Lebenslüge ist. Es ist nämlich eine Geschichte, die ich lange Zeit abgespalten hatte, weil sie nicht so recht zu meinem Narrativ eines ordentlichen, tollen, korrekten Typen passen will, der in Liebesdingen zu oft zu Unrecht verletzt wurde. Dessen größte Angst ist, betrogen zu werden, da er selbst so etwas niemals tun würde, weil man das als ordentlicher, toller, korrekter Mensch nicht macht, weil Fremdgehen asozial ist, die unterste Schublade, nicht tolerierbar und vor allem nicht entschuldbar. Wer in einer Beziehung ist, aber mit jemand anderem rumknutschen, rummachen oder rumvögeln will, muss halt vorher Schluss machen. Diesen Glaubenssatz, dieses Narrativ habe ich seit der Pubertät wie eine Prozessionskerze vor mich hergetragen. Seht her, ich bin korrekt, ich bin der Vorzeigetyp, der tollste Partner, den man haben kann. Deshalb habe ich es auch nicht verdient, dass man mit mir Schluss macht, so wie es fast immer passiert ist. Als ob das irgendetwas miteinander zu tun hätte. Glaubenssätze, ich sag's euch, diese verdammten Glaubenssätze. Erinnert ihr euch noch, wie ich von meinem schlechten Gewissen in der 2015er Folge erzählt hatte, als es um das Fremdknutschen mit einer alten Studienfreundin ging? Ich war ja damals mit Julie zusammen und fand mich wegen dieser Sache richtig, richtig schlimm. Was für ein Quatsch eigentlich. Denn ich habe 2002 weitaus mehr gemacht, als nur fremd zu knutschen. Zu meiner Verteidigung könnte ich anführen, dass die Umstände damals absurd waren. Richtig bizarr. Ein Abend, der maximal einmal im Leben passiert, wenn überhaupt. Was dann ja auch geholfen hat, die ganze Nummer von meiner Vorzeige-Boyfriend-Persona abzuspalten und lange so zu tun, als wäre es nur ein feuchter Fiebertraum gewesen, was ich da erlebt habe. Nun, das Ganze kam also so. Es ist ein Freitag im April, ein paar Tage nach meinem Geburtstag, und ich bin frisch wieder mit Fanny zusammen. Warum frisch? Dazu sage ich später in der Folge mehr. An dieser Stelle ist nur wichtig, dass wir seit kurzem wieder ein Paar sind. Aber wir haben noch nicht miteinander geschlafen, denn ich bin noch verletzt wegen der Umstände der Trennung ein Dreivierteljahr zuvor. Ich habe zwar gesagt, hey Fanny, alles vergeben und verziehen, aber eigentlich... Ein Teil in mir will rumstänkern. Deshalb kein Sex erstmal. Erstmal soll sie mein Vertrauen zurückgewinnen. Sie soll sich den Sex verdienen. Ja, ich weiß, wie beknackt das 22 Jahre später klingt. Das ist also das Setting. Ich habe wieder eine Freundin, aber da ist noch Zeug, was nicht verarbeitet wurde. Was eigentlich nie verarbeitet wurde, sondern am Ende nur beiseite geschoben wird. Und es ist, wie gesagt, Freitag, früher Nachmittag. Mir ist langweilig und ich rufe bei Christopher durch. Hey, was machst du heute Abend? Kann ich vorbeikommen, abhängen, Film schauen, Bier trinken vielleicht? Christopher antwortet, klar, komm vorbei, ich habe eh sturmfrei. Aber statt Bier trinken wir Wein. Ich so, ist okay für mich, ich komme gegen 8 Uhr vorbei, bis später. Christopher geht in die Parallelklasse. So viel hatten wir in all den Schuljahren nicht miteinander zu tun gehabt, aber je näher es Richtung Abi ging, desto mehr dann plötzlich doch. Er gehört aber nicht zu meinen normalen Freundeskreisen. Wir sind eher ein exklusiver Zweierfreundeskreis quasi. Eine Stunde später bin ich es, der angerufen wird. Es ist Jennifer. Ihr ist langweilig und sie will wissen, was ich heute Abend mache. Ich bin überrascht. Mit ihrem Anruf hätte ich nicht gerechnet, weil ähnlich wie bei Christopher bin ich jetzt auch nicht so eng mit ihr befreundet. Wir haben zwar ein paar Kurse miteinander, in denen die Klassen zusammengewürfelt werden, wie zum Beispiel Geschichte oder Sport, aber außerhalb der Schule sehen wir uns eigentlich nicht. Nee, hat sich einfach nie ergeben, auch wenn ich sie ein bisschen scharf finde. Wobei, wen fand ich damals nicht scharf, oder? Ich bin also überrascht, als sie anruft und erzähle ihr, dass ich mich mit Christopher treffe. Jennifer fragt, ob sie mitkommen darf. Ich so, wirklich? Denn ich bin mir sicher, ich habe die beiden noch nie miteinander reden sehen. Sie so, klar, warum nicht? Besser als heute Abend alleine zu sein. Ah, Jetzt verstehe ich. Ich erinnere mich nämlich, dass sie vor ein paar Wochen mit ihrem Freund Schluss gemacht hat. Nach 2 Jahren. Seitdem rennt sie wie Falschgeld durch die Schule. Ein weiblicher Patrick quasi. Deshalb hat sie natürlich mein Mitgefühl und ich sag ihr, dass ich Christopher Bescheid gebe und sie dann kurz vor 8 mit dem Auto abhole. Kleinmachnow, ruhige Siedlung, Einfamilienhaus. Ich bin das erste Mal hier und klingle pünktlich bei Jennifer. Ich rechne mit so ziemlich allem, nur nicht, dass sie mir in Unterwäsche die Haustür öffnet. Ich reiße meine Augen auf, mein Mund ist ganz trocken, als ich sowas stammle wie: Oh, hey, bin ich zu früh? Lässig, als wäre es das Normalste auf der Welt, dass sie hier in Tanga und BH auf der Türschwelle steht, umarmt sie mich und gibt mir einen Kuss auf die Wange. Nein, nein, sagt sie. Ich konnte mich nur noch nicht entscheiden, was ich anziehen soll. Komm noch rein, ich mache mich gleich fertig. Sie nimmt meine Hand, zieht mich ins Haus hinein. Mein Blick klebt auf ihrem Hintern, den ich in Gedanken Knackarsch nenne. Mein Magen ist flau vor Aufregung und ihr Zimmer, wow, es duftet nach Teenager-Mädchen. Es ist warm und es gibt schummriges Licht und es gibt bis auf ihren Schreibtischstuhl eigentlich nur eine Sitzgelegenheit. Ihr großes Himmelbett voller Kissen, um das ein transparenter, rosafarbener Vorhang gespannt ist, quasi ein Prinzessinnenbett. Und ich denke die ganze Zeit, what the fuck ist hier eigentlich los? Jennifer platziert mich auf die Bettkante wie einen Alzheimer-Patienten, der sonst Gefahr laufen würde, sich in ihrem Kinderzimmer zu verlaufen. Sie wirft mir einen kecken Blick über die Schulter zu und entschuldigt sich dann nach nebenan in ihr eigenes, ganz persönliches Badezimmer. Ich schaue mich derweil in ihrem Zimmer um. Mein Blick gleitet über ein Bücherregal voller Titel, die mir größtenteils nichts sagen, und einen Schreibtisch, auf dem kreuz und quer Schulkram verteilt ist. Klar, die Abi-Zeit steht vor der Tür. Die meisten von uns haben schon mal angefangen zu lernen. Und dann ist da noch ein riesiger, alter Kleiderschrank, der offen steht. Die Unterwäscheschublade ist herausgezogen, daneben ein großer Ankleidespiegel. Ich bin ja immer wieder fasziniert davon, wie viele Klamotten Mädchen im Durchschnitt besitzen und wie wenige Jungs. Ich betrachte ihre CD-Sammlung, die zu einem großen Teil aus Bravo-Hits-Alben besteht, und erst jetzt fällt mir auf, dass auch ihre Zimmerwände blassrosa gestrichen sind. Aber sie sind über und über mit Musik- und Filmpostern behangen. Die Backstreet Boys stehen hier hoch im Kurs, bemerke ich. Zwischen den Postern hängen Lichterketten und Fotos aus diversen Urlauben mit diversen unbekannten Freunden und ihrer Familie, die ich auch nur flüchtig kenne. Auf keinem der Fotos bin ich zu sehen, glaube ich jedenfalls. Aber ich traue mich auch nicht aufzustehen, um nachzuschauen, schließlich soll ich ja hier auf der Bettkante warten. All das gerade Beschriebene dauert vielleicht 10 Sekunden, länger nicht. Da kommt Jennifer aus dem Bad zurück und ist komplett nackt. Wie sagt man so schön, wie Gott sie schuf. Und Gott hatte damals einen guten Tag gehabt. Ihre großen Brüste sind der wahr gewordene, feuchte Traum eines jeden Teenager-Jungen, der auf große Brüste steht. Ich habe da keine Präferenzen, wirklich. Hauptsache, der Hintern fühlt sich gut unter meinen Händen an. Und sowieso, ich habe ja bisher auch nur ein Mädel nackt im Arm gehabt. Funny. Oh. Funny. Nein. Ich bin erstmal viel zu perplex, um darüber nachzudenken, was hier gerade passiert. Ich bin perplex und fühle mich auch irgendwie deplatziert. So, als wäre das eine riesige Verwechslung, dass ich hier auf der Bettkante sitze, während sich diese unfassbar hübsche, nackte 19-Jährige auf meinen Schoß setzt. Eine, deren Haut so weich wie Seide ist. Eine, die nach Blumenwiese im Frühling duftet und überall rasiert ist. Eine, die meinen Kopf packt und mir ihre Zunge in den Mund drängt, als wäre sie eine Ertrinkende, die nur durch meine Küsse gerettet werden kann. Ihre Lippen schmecken nach Caipirinha und ihre Hände suchen den Reißverschluss in meinem Schritt. Ich weiß. Bis hierhin klingt es so, als wäre ich nur ein passiver Beobachter, der hier gerade von einem unwiderstehlichen Succubus überwältigt wird. Aber dem ist natürlich nicht so. Ich erwidere ihre Küsse. Ich sauge an ihrer Unterlippe, beiße ihr in den Hals, knete ihren Hintern und vergrabe mein Gesicht zwischen ihren Brüsten. Ich bin ganz im Moment versunken, quasi ganz zen. Jennifer und ich auf ihrem Bett, mehr gibt es nicht auf der Welt. Keine Funny, kein schlechtes Gewissen, keine Frage, ob ich das jetzt hier wirklich durchziehen will. Minutenlang geht das so. Küssen, kneten, kratzen, beißen, bis sie endlich meinen Hosenstall geöffnet hat und mein Ding in der Hand hält. Ein Blowjob wäre jetzt die nächste Eskalationsstufe, denke ich. So viel ist klar. Ein Blowjob ist mehr als nur rumknutschen mit einer anderen. Bei einem Blowjob kann man nicht mehr darüber diskutieren, ob das wirklich Fremdgehen ist, was ich da gerade mache. Und all diese Gedanken drängen sich plötzlich in meinen Kopf, als sich Jennifers Lippen um meinen Schaft schließen. Fuck! Es ist passiert. Und es fühlt sich dummerweise auch noch gut an. Die rote Linie ist überschritten, oder? Ja, natürlich. Jetzt gibt es eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder ich unterbinde das sofort und kann später versuchen, das als heroischen Akt darzustellen. Quasi, ich weiß, Baby, mein Ding war in ihrem Mund, aber nur eine Sekunde, ich schwör's. Ich weiß auch gar nicht, wie das passiert ist. Alles ging so schnell, aber als er dann in ihrem Mund, also dann habe ich sofort... Und sie, ja, sie wollte weitermachen, aber ich bin stark geblieben, Baby. Ich habe gesagt, nee, ich bin vergeben, verstehst du? Ich habe ihn wieder rausgezogen. Bitte verzeih mir, Baby, ich liebe dich. So ungefähr könnte ich das versuchen. Erfolgsaussichten 100%, klar. Oder die zweite Möglichkeit ist, ich mach's wie beim Blackjack und sage Double Down. Heute Abend vögeln Jennifer und ich ihr Bett kaputt und morgen früh mache ich dann mit Fanny Schluss. Nicht per SMS oder Anruf, nein, persönlich natürlich. Ich bin ja schließlich ein ordentlicher, toller, korrekter Vorzeigefreund. Fuck. Natürlich nicht. Am liebsten würde ich in diesem Moment die Zeit anhalten, denn Jennifer legt sich wirklich ins Zeug. Wie soll man bei dem ganzen Geschmatze und Gestöhne auch nur einen vernünftigen Gedanken fassen? Eine Pro-Kontra-Liste, das wäre jetzt nicht schlecht. Jennifer ergreift meine Hände und legt sie sich auf den Kopf. Ich soll sie dirigieren, ihr zeigen, wie ich es gerne hätte. Verdammt, verdammt. Wenn ich das jetzt mache, dann kann ich wirklich nicht mehr so tun, als wäre ich überrumpelt worden. Sie guckt mich mit großen Augen an. Ihr Blick sagt, nun mach schon, lass mich nicht hängen. Was soll ich also tun? Da plötzlich ein neuer, potenziell rettender Gedanke. Vielleicht ist das hier ja doch nicht Fremdgehen, weil technisch gesehen hatte ich bisher noch keinen Sex mit Fanny, seit wir wieder zusammen sind. Und was heißt schon zusammen sein? Wir sehen uns fast jeden Nachmittag, klar, sie hat auch schon wieder bei mir übernachtet, okay, wir knutschen auch rum, ja, ja, aber Sex, den hatten wir noch nicht. Und überhaupt, sie hatte ja auch einen anderen Typen gehabt während der Trennung und ich könnte ja jetzt quasi als... ja, als ausgleichende Gerechtigkeit diese eine Nacht hier mit Jennifer verbringen. Es bliebe auch bestimmt unser Geheimnis. Ich meine, Jenny ist gerade erst frisch aus einer Beziehung raus. Die sieht das hier bestimmt nur als kleines Abenteuer, das morgen schon nichts mehr bedeutet, oder? Oder? Ach Leute, machen wir uns nichts vor. Während ich hier mit mir ringe und so tue, als müsste ich nur gut genug nachdenken, um eine zufriedenstellende Lösung für alle Parteien zu finden, verstreichen die Sekunden. Sie werden zu Minuten. Jetzt aufzuhören, das wäre wirklich das Dümmste, was ich machen könnte. Das Kind ist schließlich schon in den Brunnen gefallen. Ich betrüge gerade Fanny. Ja. Soll ich jetzt auch noch Jennifer vor den Kopf stoßen? Sie hat sich hier schließlich vor mir entblößt. Das ist ein vertrauensvoller Akt zwischen Schulfreunden. Das verdient Respekt und kein Herumeiern, oder? Aber natürlich mache ich das Dümmste, was ich machen könnte. Nicht freiwillig, nein. Aber das Gewissen zwischen meinen Beinen zeigt ganz offen, was es hier von der ganzen Nummer hält. Ich werde einfach nicht richtig hart. Also halte ich Jennifers wippenden Kopf fest und sage leise, stopp. Mit einem Ploppen gleite ich aus ihrem Mund. Sie guckt mich verständnislos an. Was ist los? Fragt sie. Habe ich etwas falsch gemacht? Ich schüttle den Kopf. Soll ich jetzt wirklich sagen, es liegt nicht an dir, es liegt an mir? Ich meine, wie unangenehm möchte ich es denn bitte noch machen? Aber weil ich stumm bleibe, klettert sie zurück auf meinen Schoß, küsst mich leidenschaftlich und fummelt weiter in meinem Schritt herum. Ihre Hüften kreisen, sie ist zu allem bereit. Ich muss nur Ja sagen. Von alleine aufhören wird sie also nicht. Kacke. Also mache ich endlich den Mund auf und erkläre ihr mein Dilemma, dass ich seit ein paar Tagen wieder mit Fanny zusammen bin und deshalb nicht mit ihr schlafen kann, dass ich eigentlich schon die ganze Zeit Stopp sagen wollte, aber weil ich natürlich auch manchmal davon fantasiert habe, dass genau so etwas wie eben gerade passiert, deshalb fällt es mir so schwer, Nein zu sagen. Ich hoffe, sie kann mir verzeihen. Fehlt nur noch, dass ich sage, Mensch, Jenny, ich habe es auch echt nicht leicht. Oder ich versuche doch auch nur ein ordentlicher, toller, korrekter Junge zu sein. Ich fühle mich wie ein Häufchen Elend, doch Jennifer zuckt nur mit den Schultern. Okay, sagt sie. Dann halt nicht. Ich glaube zwar, dass du dich irgendwann mal darüber ärgern wirst, dass du diese Chance heute nicht genutzt hast, aber ich will dich ja auch zu nichts zwingen, was du nicht möchtest. Ich habe das jetzt mal paraphrasiert, aber es ist klar, dass ich jetzt nicht in ein paar Tagen angerannt kommen brauche, wenn ich es mir doch anders überlege. Okay, fair point. Sie fragt, kann ich trotzdem mit zu Christopher kommen oder ist das jetzt komisch? Ich denke, irgendwie schon, aber ich will auch kein Arsch sein, deshalb antworte ich, na klar kommst du mit. Sie freut sich und zieht sich jetzt endlich etwas an, während ich mein Ding in die Hose zurückstecke. Nicht ohne immer noch peinlich berührt zu sein. Mein erster abgelehnter Blowjob. Und dann auch noch von Jennifer. Hätte ich auch so nicht von mir erwartet. Auf dem Weg zu Christopher schweigen wir die meiste Zeit. Jennifer schaut aus dem Fenster und scheint ihren Gedanken nachzuhängen. Ich blicke immer wieder verstohlen zu ihr rüber. Auch angezogen sieht sie heute Abend unglaublich sexy aus. Vielleicht denke ich das aber nur, weil ich sie vor einer Viertelstunde noch nackt auf meinem Schoß gehabt hatte. Der kleine Teufel in mir nennt mich die ganze Zeit einen Vollidioten. Der Engel bleibt stumm. Sag mal, Patrick, findest du mich nicht hübsch? Jennifers Frage reißt mich aus meinen Gedanken. Ich antworte ganz eloquent, was? Natürlich bist du hübsch, sehr sogar. Du bist das hübscheste Mädchen, das ich kenne. Fuck, denke ich, wenn Fanny das hören würde. Was für ein absurder Gedanke eigentlich, als ob das Fass zum Überlaufen bringen würde. Und trotzdem wolltest du nicht mit mir schlafen? Ich schweige. Es ist mir eigentlich egal, ob du eine Freundin hast. Ich will heute Abend einfach nur meinen Spaß haben. Und während sie das sagt, wandert ihre linke Hand rüber in meinen Schritt und sie nestelt erneut an meinem Reißverschluss rum. Und ich denke, oh nein, bitte nicht schon wieder. Das letzte Stopp war schon so unfassbar schwierig gewesen. Soll ich dir nochmal einen blasen? Fragt sie, betont unschuldig. Vielleicht klappt es ja jetzt besser, nachdem du weißt, was ich will. Diese Frau macht mich fertig, denke ich. Das kann doch alles nicht wahr sein. Ein Blowjob im fahrenden Auto. Noch so eine Pornofantasie, die mir einfach so auf dem Silbertablett serviert wird. Ich muss nur ja sagen. Und vor allem mein Kollege da unten muss zustimmen. Doch ich spüre, dass er immer noch rumzickt. Dass er immer noch die vernünftigste Person in diesem Auto ist. Nein, ich kann nicht. Tut mir leid, sage ich. Und es klingt irgendwie weinerlich in meinen Ohren. Mit einer halben Stunde Verspätung kommen wir bei Christopher in Teltow an. Er wohnt in einer Siedlung voller Kopfsteinpflasterstraßen und schicker Einfamilienhäuser mit akkurat gemähten Vorgärten. Seine Eltern sind Architekten und das sieht man der Casa del Christopher auch an, als er uns breit grinsend eine Führung durchs Haus gibt. Für meinen Geschmack ist alles ein bisschen kalt und minimalistisch eingerichtet, aber ich sag natürlich nichts. Und weil sowohl Jennifer als auch ich das erste Mal hier sind, dürfen wir beide jeweils eine Flasche Wein aus dem hauseigenen Weinkeller aussuchen. Sie entscheidet sich für einen leichten Rosé aus Italien und ich mich für einen schweren roten aus Frankreich. Christopher will uns nicht sagen, ob die Kombination funktioniert, aber er schlägt vor, dass wir erstmal mit dem Rosé beginnen. Im Wohnzimmer lassen wir MTV auf halber Lautstärke laufen und unterhalten uns über dies und das. Die Flasche Rosé ist im Nu geleert und als er den Rotwein dekantiert, fällt Christopher ein, dass er vorhin noch seiner besten Freundin Silvia Bescheid gesagt hat, die auch noch rumkommen will. Sie ist ebenfalls eine von denen, die heute Abend nicht allein zu Hause vor dem Fernseher versacken wollen. Ich kenne Silvia nur flüchtig. Sie war bis zum Ende der 10. immer in einer Parallelklasse gewesen und ist dann auf ein anderes Gymnasium nach Lichterfelde gewechselt. Ich habe sie als burschikoses Raver-Girl mit blondierter Stachelfrisur und Buffalo-Schuhen in Erinnerung. Später habe ich dann über den Flurfunk erfahren, dass sie auf Mädels steht. Ah, dachte ich damals, jetzt macht alles Sinn. Es klingelt an der Haustür. Als uns Christopher im Wohnzimmer zurücklässt, um Silvia reinzulassen, nutzt Jennifer die Gelegenheit und küsst mich. Wieder einmal erwischt sie mich auf dem falschen Fuß und ich züngle reflexhaft mit ihr herum. Verdammt, denke ich wieder. Wir hatten uns doch bis hierhin benommen. Sie hatte sich benommen. Keine anzüglichen Bemerkungen, kein plötzlicher Griff in den Schritt. Aber kaum sind wir alleine, gibt sie wieder den verführerischen Vamp. Und ich darf das nicht gut finden, denn ich bin doch ordentlich und korrekt und so. Egal. Christopher und Silvia kommen ins Wohnzimmer. Sie sehen auf jeden Fall, wie sich Jennifers Lippen von meinen lösen, aber sie sagen nichts dazu. Wir alle tun so, als wäre nichts passiert. Das hier ist schließlich nur ein ganz normales Treffen unter Schulfreunden. Silvia ist schneller erwachsen geworden als wir drei anderen. Ihre Raver-Girl-Zeit ist nur noch eine ferne Erinnerung und sie sieht richtig brav aus. Blondiert ist sie zwar immer noch, aber alle Piercings sind aus dem Gesicht verschwunden. Statt Buffalos und Cargohosen trägt sie Chucks und einen lässigen Studentinnen-Look. Steht ihr, denke ich. Der Rotwein überlebt nicht lange, jetzt, da wir zu viert sind. Wir reden, lachen, holen alte Geschichten aus der Schulzeit raus, so als wäre das hier ein 20-jähriges Abi-Treffen. Wein Nummer 3 und 4 sind ebenfalls Rotweine, aber ein bisschen leichter. Trotzdem steigen sie mir in den Kopf. Gut angetrunken schwanke ich zur Toilette und Silvia verzieht sich nach draußen, um eine zu rauchen. Als ich zurück ins Wohnzimmer komme, sehe ich, wie Jennifer auf Christophers Schoß sitzt und ihm ihre Zunge in den Mund geschoben hat. Seine Hände massieren ihren Hintern und ich bin eifersüchtig. Ich meine, klar, Christopher ist einer dieser großgewachsenen, schlanken Typen, bei denen die Mädels denken, der kann mich vor all dem Unheil dieser Welt beschützen. Aber er ist eben auch ein wohlhabender Junge ohne Ecken und Kanten, der sich jetzt schon aufs Jurastudium freut und so richtig, richtig Bock auf Verwaltungsrecht hat. Erst mit mir rumzuknutschen und dann mit ihm. Das ist, als würde man sagen, meine beiden Lieblingsbands sind Pur und Nirvana. Das passt einfach nicht zusammen. Und die große Frage ist natürlich, warum bin ich eigentlich eifersüchtig? Ich hab doch jetzt zweimal Nee zu Jennifer gesagt. Ich hab doch gar nicht das Recht, hier herumzupöbeln, auch wenn ich das nur in Gedanken mache. Ich räuspere mich. Jennifer löst sich von Christopher und blickt mich herausfordernd an. Er wiederum hat dieses Grinsen aus Geilheit und Betrunkensein ins Gesicht gemeißelt. Ich glaube, ich fahre jetzt nach Hause, sage ich, um diese komische Situation herunterzuspielen. Ich bin müde, es ist spät und so. Jennifer sagt, was? Nein, bleib doch noch, es ist doch gerade so gemütlich hier. Christopher bemerkt das Offensichtliche. Ey, du kannst jetzt nicht besoffen Auto fahren. Bleib hier. Du kannst bei mir übernachten. Ach, weißt du was? Wir übernachten alle hier. Ich hab doch sturmfrei und mein Zimmer ist groß genug. Okay, ich lass mich überreden. Wir trinken noch ein bisschen was und reden und so. Und irgendwann nach Mitternacht liegen wir vier angetrunken in Christophers Zimmer. Er auf seinem 2x2 Meter großen Futonbett in der Mitte zwischen Jennifer und Silvia und ich liege auf dem Teppich neben dem Bett. Das ist mir eigentlich auch ganz recht so, denn wer weiß, was da sonst noch passieren würde, wenn ich neben Jennifer im Bett läge. Wobei, eigentlich liege ich ja neben ihr. Würde man in die Vogelperspektive wechseln, dann sehe man mich links neben dem Bett auf dem Boden liegen, dann Jennifer am linken Bettrand, Christopher in der Mitte und Silvia am rechten Bettrand. Der Mond spendet etwas Licht, aber ansonsten ist es dunkel im Zimmer und warm. Silvia und ich tragen Boxershorts und T-Shirts, Christopher nur Shorts und Jennifer nur ihren Tanga. Tja. Und eigentlich hätte mir in diesem Moment, als Christopher das Deckenlicht ausschaltet, schon klar sein müssen, dass der Abend noch lange nicht beendet ist. Die anderen kichern und quatschen noch rum, während ich einfach nur schlafen will. Plötzlich fühle ich eine Hand im Gesicht. Sie zwickt mich in die Nase. Ey, sage ich, grummeliger als gewollt. Ich möchte dir noch gute Nacht sagen, raunt Jennifer in der Dunkelheit. Gute Nacht, brumme ich. Nein, sie kichert, doch nicht so. Ich hebe also meinen Kopf, sie beugt sich zu mir herunter und küsst mich. Wieder einmal lasse ich ihre Zunge in meinen Mund und wieder einmal übernehme ich in Wirklichkeit das Kommando. Klar, ich habe mir ja gerade nichts sehnlicher gewünscht, als endlich zu schlafen, aber jetzt knutsche ich mit Jennifer herum und denke, was interessiert mich mein Geschwätz von eben? Der Kuss zieht sich. Ihre rechte Hand wandert unter meine Bettdecke und findet zielsicher die Öffnung meiner Boxershorts. Sie macht da weiter, wo sie vor einigen Stunden in ihrem Kinderzimmer aufgehört hatte. Ich setze mich auf, denn so langsam bekomme ich eine Nackenstarre und während wir uns weiter küssen, sehe ich im Augenwinkel, wie sich ihre linke Hand unter Christophers Bettdecke auf und ab bewegt, synchron im Takt mit ihrer rechten. Ich bin in diesem Moment ehrlich gesagt beeindruckt. Und dann geht auch irgendwie alles ganz schnell. Christopher schaltet schummriges Nachttischlampenlicht ein und wir verlieren auch nicht viele Worte. Eigentlich reden wir ab diesem Zeitpunkt nicht mehr wirklich miteinander, aber es ist klar, dass es jetzt zum Äußersten kommt, nach all dem Vorgeplänkel. Und dass das auch für alle okay ist, dass sich niemand überrumpelt und genötigt fühlt. Also, wir ziehen uns aus, wir drei. Christopher, Jennifer und ich. Silvia bleibt in Boxershorts und T-Shirt und wir haben dann einen Vierer. Gruppensex. Quasi die nächste Pornofantasie, in die ich da innerhalb weniger Stunden reinstolpere. Aber es ist ein, wie soll ich es beschreiben, ein asynchroner Vierer. Die Hauptperson ist Jennifer. Mit ihr wollen wir anderen drei Vögeln. Gleichzeitig nacheinander abwechselnd in unterschiedlichsten Versuchsanordnungen. Christopher und ich, wir beide lassen die Finger voneinander. Wir haben keine homoerotischen Neigungen. Und Silvia, die will sich auch nur ganz exklusiv Jennifer widmen. Als ich ihr einmal aus Versehen mit meinem Ding zu nahe komme, während sie zwischen Jennifers Beinen zu Gang ist, raunzt sie mich an. Fass mich nicht an! Dabei hatte ich das doch gar nicht vor. Naja, es ist nicht nur ein asynchroner Vierer, sondern auch ein seltsamer. Jedenfalls für mich. Ich bin der einzige Nicht-Single in der Runde, wie mir dann doch die ganze Zeit bewusst ist. Das schlechte Gewissen plagt mich, sodass ich fast durchgängig eine halbsteife Nudel durch die Gegend schwinge. Christopher dagegen performt wie ein Pornostar. Sein Ding ist dauerhart. Das schüchtert mich ein und macht mich natürlich auch wieder einmal eifersüchtig. Und jeder Swinger-Fan würde jetzt sagen, ganz schlecht. Scham und Eifersucht haben bei einem Vierer nun wirklich nichts zu suchen. Aber es ist halt auch ein seltsames Gefühl, dem Mädel, das man gut findet, dabei zuzusehen und zuzuhören, wie sie sich in Ekstase windet, während man selbst auf der Bettkante sitzt, wie so ein trauriger Tropf, die Hand zwischen den Beinen, weil sich der Kollege da unten weigert, zu zeigen, was er kann. Ich fluche in Gedanken, beschimpfe mich und ihn da unten und frage mich auch, was Jennifer wohl gerade über mich denkt. Als ob sie an irgendetwas anderes denken würde, außer, ist das alles geil gerade. Ich spiele sogar mit dem Gedanken, abzubrechen, mich anzuziehen und einfach zu Fuß nach Hause zu laufen. Und dann morgen früh bei Fanny zu Kreuze zu kriechen. Mein Penis hat mir ja ganz deutlich zu verstehen gegeben, bei wem er lieber sein will. Bei ihr. Aber Jennifer holt mich zurück ins Geschehen und sie versucht erneut alles, damit ich auch endlich zum Zug komme. Ich weiß wie gesagt gar nicht, ob ich das wirklich will, aber ich bin doch auch gerührt von ihrem Einsatz, auch wenn das jetzt richtig dämlich klingt. Und endlich, nachdem er Jennifer den x-ten Orgasmus beschert hat, ist auch Christopher fertig. Er kommt für zwei. So plötzlich wie alles vor einer Stunde, vielleicht auch anderthalb oder zwei, keine Ahnung, angefangen hatte, hört alles wieder auf. Am Ende liegen wir zu viert im Bett, nackt. Jennifer hat ihren Kopf auf meine Schulter gelegt und streichelt meinen Bauch. Die anderen beiden sind eingeschlafen. Musstest du die ganze Zeit an deine Freundin denken oder warum konntest du nicht? Ich nicke. Schade. Ich hätte gern mit dir geschlafen. Ich hätte mich dir voll und ganz hingegeben. Es klingt so zärtlich und sehnsuchtsvoll aus ihrem Mund. Und so deplatziert nach einer Orgie. Aber dennoch machen ihre Worte was mit mir. Vielleicht liegt es auch daran, dass Silvia und Christopher nicht mehr wach sind oder dass Jennifer mit der Zunge an meinem Ohrläppchen herumspielt, aber ich werde plötzlich hart. Sie bemerkt das und ohne ein weiteres Wort zu sagen, setzt sie sich auf mich und es geht los. Sie beugt sich zu mir herunter und flüstert mir schmutzige Sachen ins Ohr. Ich halte vielleicht eine halbe Minute lang durch, maximal eine. Dann ist alles vorbei. All die Anspannung, all der Scham, die Eifersucht, die Gewissensbisse, all die widerstreitenden Gefühle lösen sich endlich in Wohlgefallen auf. Ich stöhne, sie beißt mir in den Hals und ich frage mich, war es das alles wert? Denn als ich ein paar Minuten später zwischen drei schlafenden Menschen liege, kehrt das schlechte Gewissen mit voller Wucht zurück. Ich bin hellwach, draußen dämmert es und ich schleiche mich mit meinen Klamotten unterm Arm aus dem Zimmer. Natürlich gehe ich nicht zu Fuß nach Hause, sondern setze mich übermüdet und angetrunken ins Auto und fahre los. Ich will schließlich nicht in ein paar Stunden zurückkehren müssen, zurück an den Ort der Scham. Denn so sehe ich es im unmittelbaren Anschluss an die Ereignisse. Ich hatte eine Orgie und habe als einziger abgelust. Ich habe gegen mein fundamentales Prinzip verstoßen und bin fremdgegangen. Und aus diesem Grund hat es sich die meiste Zeit nicht einmal besonders gut angefühlt. Und wer weiß, wenn ich jetzt einen Unfall baue, muss ich vielleicht auch nicht mehr Fanny unter die Augen treten. Fuck, 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 fuck. Als ich zu Hause bin, schleiche ich mich unter die Dusche. Ich bin voll im Drama-Queen-Modus und schrubbe mich unter Tränen ab. Ich schwöre mir, dass ich Fanny niemals von dieser Nacht erzählen werde und als Wiedergutmachung ein Traumfreund werde. Ich werde sie auf Händen tragen, es soll ihr an nichts fehlen. Ich werde sie nie wieder belügen, verletzen, das volle Programm. Naja, solche Vorsätze halten bekanntlich nicht lange. Und wie es mit Fanny dann weiterging, dazu gleich mehr. Ich will zuerst noch etwas zu meinen drei nun Mitabenteurern sagen. Ganz am Anfang der Geschichte hatte ich ja erzählt, dass der Abend auch für Jennifer, Christopher und Silvia ein einschneidendes Erlebnis war. Ähnlich wie ich haben sie eine Menge über sich selbst erfahren. Aber Mann oh Mann, was waren wir damals jung? Und vielleicht sogar zu jung? Ich für meinen Teil war die meiste Zeit heillos überfordert. Ich hätte gern all die anregenden, schmutzigen Pornofantasien ausgelebt, aber das kam alles definitiv zu früh für mich. Vor ein paar Monaten haben wir vier uns durch Zufall in der Stadt getroffen und waren spontan einen Kaffee trinken. Es war das erste Mal seit damals, dass wir vier am selben Ort waren. Und es war erstaunlich unverkrampft und sehr lustig. Wir haben sofort über diese Sache geredet, klar. Wir haben gelacht, gefeixt, geschwärmt. Und ich habe mir da auch das Okay der anderen abgeholt, dass ich meine Version der Geschichte hier erzählen darf. Denn bei dem Treffen haben wir alle vier bemerkt, dass wir mehr oder weniger stark abweichende Erinnerungen an den Abend haben. Jennifer konnte sich zum Beispiel nicht mehr an den 30 Sekunden Sex am Ende erinnern. Christopher und Silvia waren der festen Überzeugung, dass ich zwischendurch einfach abgehauen bin. Und Silvia hat auch verdrängt, dass sie mich angefaucht hat. Von ihrem "Fass mich nicht an" habe ich immer noch manchmal Albträume. Nein, aber es war auf jeden Fall interessant, nochmal die Eindrücke von damals auszutauschen und das mal wirklich gemeinsam zu verarbeiten. Zwar mit 21 Jahren Verspätung, aber immerhin. Ach, und eines noch. Vor ein paar Jahren habe ich Fanny diese Geschichte auch endlich mal erzählt. Natürlich nicht in epischer Länge wie hier, aber ich habe ihr reinen Wein eingeschenkt. Das war mir irgendwie wichtig, denn wir hatten zu dem Zeitpunkt unsere Jugendliebe noch einmal aufflammen lassen. Also muss das wahrscheinlich 2019 gewesen sein. Fanny war mir jedenfalls nicht böse. Sie hat es verstanden, dass ich damals hin und her gerissen war. Sie hätte wahrscheinlich auch erstmal mitgemacht, meinte sie, und es mir dann wahrscheinlich auch erstmal nicht gesagt. Ich glaube, nach so einer Geschichte hilft eigentlich nur ein harter Cut. Was war also sonst so los im Jahre des Herrn 2002? Welche Musik wurde da gespielt? Was ist passiert? Wie war der Vibe? All das werden wir uns jetzt einmal kurz anschauen, um gemeinsam ein besseres Gefühl für das Jahr zu bekommen. Ihr kennt das Jahr. Und danach folgen dann, wie immer, die nächsten persönlichen Geschichten. Die Musik 2002 war extrem heterogen. Das gilt besonders für die deutsche Pop- und Rockmusik. Auf der einen Seite haben wir Detlef D. Soest, der für ProSieben in Anführungsstrichen Popstars zusammencastet und uns dadurch die No Angels und Broses schenkt. Wir haben Sarah Connor, die sich für die deutsche Christina Aguilera hält und einfach nur rumnervt. Wir haben die GZSZ-Darstellerin Jeanette Biedermann, die genauso gut singen wie schauspielern kann. Im Radio läuft Sascha und auf Schulhöfen werden USB-Sticks mit Sidos Arschfick-Song gedealt. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Grönemeyers Gänsehautballade Der Weg für und über seine verstorbene Frau. Wir haben das legendäre MTV Unplugged-Konzert der Ärzte, die ihre Show in einer Realschule aufnehmen. Und die Sportfreunde Stiller veröffentlichen den subjektiv-objektiven Überhit des Jahres. Ich wollte dir nur mal eben sagen und so weiter. Das ist genau meine Musik, genau wie die Beatsteaks, die kurz vor dem ganz großen Durchbruch stehen in diesem Jahr. Auf internationaler Bühne behauptet Jennifer Lopez, dass sie trotz ihres Ruhms immer noch die nette, nahbare Jenny aus dem Block von nebenan ist. Wer es glaubt. Milchgesicht Justin Timberlake singt Cry Me a River und wird langsam aber sicher berühmter als seine Homies in NSYNC. Wir Modepunks sind alle kollektiv in Avril Lavigne verliebt und bei den Queens of the Stone Age sitzt plötzlich Ex-Nirvana-Drummer und Foo Fighters-Frontmann Dave Grohl hinterm Schlagzeug und beschert der Band ihr bestes Album. Ach, und der Sommerhit des Jahres nervt wie Sarah Connor und dreht sich um Ketchup. Ich kapiere bis heute nicht, warum. Musik.
Ich wollte dir nur mal eben sagen, dass du das Größte für mich. So let me in. Part of me, won't it cry? Cause I don't know if it's for sure.
Genau, einiges hatte ich in der Vorrede ja schon angekündigt, der ein oder andere Song aber kam vielleicht überraschend. Eminems Lose Yourself zum Beispiel ist eines der Handvoll Rap-Lieder, die ich gut finde. Und keine Ahnung warum, aber ich habe generell einen Softspot für Eminem. Maroon 5 dagegen höre ich eigentlich nicht, aber This Love und das dazugehörige Album laufen 2002 im Radio und später bei uns zu Hause in Dauerschleife. Mein kleiner Bruder Toni ist nämlich Fan und ich frage mich, ob ich mich nicht langsam mal in seine musikalische Früherziehung einmischen sollte. Ein ähnlich gespaltenes Verhältnis habe ich auch zu den Red Hot Chili Peppers, die wir ganz am Ende gehört haben. Eigentlich finde ich die gut, aber meistens nur einzelne Lieder. Und fast immer fehlt mir da eine zweite Gitarre oder besserer Gesang oder ich weiß es nicht. Es klingt für mich halt oft, als würde da irgendwas fehlen. Naja. Kommen wir zu den Weltereignissen. Ich beschränke mich dieses Mal aber nur auf eine Top 5, weil ich lieber zurück zu den persönlichen Geschichten kommen möchte. Was ist also 2002 in der Welt passiert? Die Quick and Dirty Variante. Ab dem 1. Januar wird der Euro als Bargeld in der EU eingeführt. Ich erinnere mich an Speisekarten in Restaurants und Warenauszeichnungen im Supermarkt mit doppelten Preisen, also in D-Mark und Euro. Damals war der Kurs, glaube ich, 1:2, oder? Also für 2 D-Mark hat man 1 Euro bekommen. Was war noch? Die USA richten im Zuge der 9-11-Anschläge ein Strafgefangenenlager in der Guantanamo Bay auf Kuba ein. Dort werden dann echte oder auch nur angebliche islamische Terroristen gefoltert. Das Lager gibt es trotz aller Skandale übrigens immer noch, auch wenn dort nur noch eine Handvoll Häftlinge einsitzt. Am 26. April kommt es zum sogenannten Amoklauf von Erfurt. Am Gutenberg-Gymnasium tötet der 19-jährige Robert S. 11 Lehrer, eine Referendarin, eine Sekretärin, 2 Schüler und einen Polizeibeamten. Anschließend begeht er Selbstmord. Richtig mutig. Im September findet eine Bundestagswahl statt. Die Koalition aus SPD und Grünen kann ihre Regierungsmehrheit knapp behaupten. Gerhard Schröder bleibt Kanzler. Und im Sport gewinnt Sven Hannawald als erster Skispringer überhaupt alle 4 Einzelspringen der Vierschanzentournee. Der Ruhm und die mediale Aufmerksamkeit verbunden mit dem Druck, diesen Erfolg zu wiederholen, lassen Hannawald in der Folge in einen Burnout rutschen. 4 Jahre nach dem Sieg bei der Vierschanzentournee beendet er dann offiziell seine Karriere. So, und nachdem das erledigt wäre, ist jetzt wieder Zeit für andere Geschichten. Die Geschichten, die für mein persönliches 2002 prägend waren. Spulen wir also zurück zum Anfang, zum Jahresanfang. Es ist Januar und es geht mir nicht gut. Emotional gesehen. Aus 2 Gründen. Zum einen bin ich ja seit den Sommerferien 2001 von Fanny getrennt und knabbere immer noch daran, denn sie hatte für einen anderen Typen mit mir Schluss gemacht. Er heißt Michael und ist ein langhaariger Kiffer. Und weil ich damals ultra reif und erwachsen bin, sorge ich dafür, dass ihn alle meine Freunde und Freundinnen entweder Hackfresse oder Kiffer-Micha nennen. Sorry, not sorry. Zum anderen habe ich mich nach der Trennung vorschnell in ein kleines Techtelmechtel mit Monika aus meiner Klasse gestürzt. So richtig intensiv war dieses Techtelmechtel im Herbst 2001. Das Problem damals war nur, Monika hatte einen Freund, Daniel. Genau, der Daniel, der ehemalige Gitarrist und Mitgründer der Schmutzengel. Er war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr Teil der Band, aber trotzdem, wir waren mal richtig eng befreundet und dann versuche ich ihm die Freundin auszuspannen, weil ich denke, dass sie viel besser zu mir als zu ihm passt. Uncool, ich weiß. Das Techtelmechtel endet in einem Eiertanz. Ich zaubere heute wirklich nur die besten Wörter aus dem Hut, oder? Der sich bis zum Abiball hinzieht. Wenn man es auf eine simple Formel herunterbrechen will, ist es ein typisches postpubertäres Teenager-Drama. Die Hormone spielen verrückt. Und wer mag, kann sich dazu die Bonusfolge Ummans Diaries auf Klassenfahrt mit M. anhören, die im Anschluss an diese Dreifachfolge erscheinen wird. Da rolle ich dann nochmal auf, wie genau das Techtelmechtel mit Moni aussah. Ich lese dafür aus einem Reisetagebuch vor, das ich damals geschrieben habe. Komplett peinlich und sehr unterhaltsam. Aber zurück zum Hauptplot. Zu Jahresbeginn schwanke ich in der Funny-Sache also weiterhin zwischen Baby, komm zurück zu mir und geh bitte sterben. Das Pendel kann mehrmals am Tag in beide Richtungen ausschlagen. Und auch mit Monika ist es wie in Katy Perrys Hitsong Hot and Cold. Mal ist es ultra flirty, mal reden wir wochenlang kein Wort miteinander. Es ist einfach nur anstrengend alles. Ich habe ja einen alten Schriftwechsel in meinen Schulsachen gefunden. Ich schreibe, es geht mir scheiße. Ich versinke im Selbstmitleid. Depression, Wut, Einsamkeit. Ich bin traurig. Mir fehlt menschliche Wärme. Es ist voll krank, aber manchmal bin ich so verzweifelt, dass ich sogar Fanny zurückhaben will, trotz allem, was passiert ist. Ich verstehe es nicht und werde es wohl nie verstehen, warum sie mich verlassen hat. Ich dachte, ich komme langsam wieder vorwärts und verdränge den Dreck. Aber irgendwie erreicht meine Melancholie einen neuen Höhepunkt. Es ist alles scheiße. Das steht auf der Rückseite eines Arbeitsblattes mit biografischen Daten über Johann Wolfgang Goethe. Es ist also eine Deutschstunde, in der ich mir den Frust von der Seele schreibe. Der Empfänger dieser Zeilen ist Milton. Milton, ich glaube, in diesem Podcast ist er bisher noch nicht groß in Erscheinung getreten, oder? Deshalb schnell die wichtigsten Fakten. Milton und ich sind seit Beginn der 13. Klasse ziemlich beste Freunde in der Schule. Vorher kannten wir uns auch schon, waren aber nicht immer so eng befreundet gewesen. Erst im Abiturjahrgang führt uns das Schicksal zusammen, weil wir uns für den Deutsch-Leistungskurs entscheiden. In unserer neuen Klasse, der 13b, sind wir die einzigen beiden Jungs und haben 16 Mitschülerinnen. 2-16. Ich fand das Verhältnis damals gar nicht so schlecht und natürlich hat uns das recht schnell zusammengeschweißt, Milton und mich. Wir sind auch humortechnisch auf einer Wellenlänge. Sowas hilft dir ja ebenfalls. Milton ist zu der Zeit mit Fannys bester Freundin Paulina zusammen. Aber während der Trennung gilt seine Loyalität natürlich mir. Bros before hoes, wie es so poetisch heißt. So. Und jener Milton antwortet auf meine Klage: Das ist auch alles scheiße. Aber Mann, das bleibt doch nicht so. Spätestens, wenn du eine findest, die dir besser gefällt. Dass du Hackfresse hast, ist normal. Wär komisch, wenn dir das total am Arsch vorbeigehen würde. Scheiß auf Frauen, scheiß auf Hackfresse. Lass dir von niemandem den Tag vermiesen. Halte dein Ziel, deine Zukunft höher als irgendein Weib, das dir dein Herz rausgerissen hat. Ja, wie man hier sieht, waren wir beide schon echte Wortkünstler. Kein Wunder, dass wir uns für den Deutsch-Leistungskurs entschieden hatten. Naja, Milton gibt sich zu der Zeit wirklich alle Mühe, mich aus dem Loch zu holen. Aber nicht nur er hat es da schwer, auch der gemeinsame Freundeskreis mit Fanny, der ja zum größten Teil aus Leuten vom Weinberg-Gymnasium besteht, also der anderen Schule, empfindet das damals als Belastungsprobe. Eigentlich halten alle zu mir, jedenfalls habe ich diesen Eindruck, aber wenn Partys stattfinden, muss natürlich immer über Dritte geklärt werden, wer kommt, Fanny oder Patrick. Oder riskieren wir es und laden beide ein? Und kommt Fanny alleine oder mit Hackfresse? Hat Patrick auch eine neue Freundin? Immerhin kann niemand so wirklich was mit Fannys neuem Typen anfangen. Auch Miltons Freundin Paulina findet, dass ich besser zu ihr passe als der langhaarige Kiffer. Ich sag's euch, Drama, Drama, Drama. In der Schule lasse ich besonders die ersten Monate nach den Trennungssommerferien an mir vorüberziehen. Es sind gleichzeitig auch die ersten Monate der 13. Klasse und es könnte mir alles nicht egaler sein. Ich habe keinen Bock zu lernen und keinen Bock, mich groß anzustrengen, weil ich mich wegen des Liebeskummers maximal zu den wöchentlichen Bandproben aufraffen kann. Ansonsten bin ich nachmittags eher wieder Stubenhocker und versaure vor dem Computer. Die Noten rutschen in dieser Zeit ab und erst in der zweiten Hälfte der 13. Klasse, also ab Ende Januar, Anfang Februar, reiße ich mich wieder zusammen und kämpfe mit zwei anderen Jungs um das beste Abitur der Schule. Denn irgendwann dringen Milton und die anderen, wie Patrick und Ronny aus der Band, dann doch zu mir durch und stacheln meinen Ehrgeiz an. Sie fragen mich zu Recht, ob ich mir wirklich aus Liebeskummer mein Abi versauen will. Und dann mache ich die nächsten Wochen erstmal das. Lernen, Hausaufgaben, Bandproben, Unterlagen für die Abi-Prüfungen ordnen, neue Lieder schreiben, im Dreadlocks-Forum abhängen und dort einen gänzlich neuen Freundeskreis erschließen, über den ich im dritten Teil erzählen werde. Ich mache also alles, um mich abzulenken. Ich verbiete mir in der Zeit, traurig zu sein. Doch dann stellt mich ausgerechnet Milton auf die Probe. Er will Ende März seinen Geburtstag feiern und fragt mich, ob er Fanny einladen darf. Paulina zuliebe, so verkauft er mir das. Okay, denke ich, jetzt kann ich ja beweisen, dass ich über meine Ex-Freundin hinweg bin. Ich meine, irgendwann muss ich das ja alles auch wieder normalisieren, denn ich habe zu der Zeit auch den Eindruck, dass ich langsam aus dem gemeinsamen Freundeskreis von Fanny und mir rausfliege, denn ich sehe die anderen kaum noch. Am Partytag selbst bin ich aufgeregt. Es ist der Samstag nach Karfreitag, quasi 4 Tage vor meinem eigenen Geburtstag. Es geht schon am Nachmittag los mit Grillen im Garten. Wir sind so 15, 20 Leute. Eine gute Mischung aus Leuten von unserer Schule und vom Weinberg-Gymnasium. Es ist einer dieser heißen Frühlingstage, die Sonne knallt, wir trinken Beck's Gold, Whisky-Cola, Bacardi Breezer, wir rauchen und kiffen und ich kümmere mich als DJ um die Musik. Ich spiele Blink-182, Ärzte, Hosen, Lit, Chili Peppers, Green Day, Sportfreunde, Stiller. Es ist trotz meiner Bemühungen aber eher eine Rumsteh-Rumsitz-Laber-Party, aber okay. Mit etwas Verspätung taucht Fanny auf. Alleine. So war es ja auch abgemacht. Ein schüchternes Lächeln zur Begrüßung, ein Kopfnicken, mehr trauen wir uns erstmal nicht, als wir uns sehen. Ich versuche mich auf die anderen Leute zu konzentrieren, ihren Gesprächen zu folgen, selbst die richtigen Dinge zu sagen und locker und witzig zu wirken, merke aber, wie meine Blicke doch immer wieder zu meiner Ex-Freundin wandern. Wir haben uns zu diesem Zeitpunkt seit 4, vielleicht sogar 5 Monaten nicht mehr gesehen. Und ich hatte ganz verdrängt, wie niedlich sie mit ihren Grübchen aussieht, wenn sie lacht. Verdammt! Es dämmert. Ich helfe Milton dabei, Brennholz in einer Feuerstelle aufzuschichten, denn nachher wollen wir Lagerfeuer machen und Gitarre spielen. Milton und ich im Duett. Pat, ich habe brandheiße Infos für dich, sagt er, während wir Holz aus dem Schuppen holen. Fanny hat Paulina vorhin anvertraut, dass mit Hackfresse Schluss ist. Ganz frisch. Okay, sage ich. Sie sieht gar nicht traurig aus. Alter, bist du dumm? Natürlich ist sie nicht traurig. Wir reden hier über Hackfresse. Ich nicke und weiß nicht, was ich sagen soll. Ich muss das erstmal verdauen. Ich spüre aber, dass diese brandheiße Info etwas mit mir macht. Apropos, wo ist sie eigentlich? Ich streune durch den Garten und sehe sie alleine vor dem geöffneten Getränkekühlschrank stehen. Unschlüssig, was sie als nächstes trinken soll. Kann ich dir helfen? Frage ich. Was? Ich scheine Fanny aus ihren Gedanken gerissen zu haben. Kannst du dich nicht entscheiden? Frage ich. Ich war schon immer scheiße in Smalltalk. Besonders, wenn ich starke Gefühle fürs Gegenüber hege. Fanny lächelt, irgendwie verträumt. Ich glaube, sie war wohl doch weiter weg, als ich dachte. Sie schnappt sich ein Becks. Willst du auch eins? Ich nicke. Wir öffnen unsere Flaschen, stoßen an, schweigen. Und ich frage mich, warum das hier so verkrampft sein muss. Dann fällt es mir wieder ein. Stimmt, sie ist ja meine Ex-Freundin. Ich überlege fieberhaft, wie ich sie über Hackfresse ausfragen kann, ohne dass es auffällt. Fanny kommt mir zuvor. Und, wie geht es dir? Oh, wie ich diese Frage liebe. Wie geht es mir? Darauf kann ich ein Wort oder einen ganzen Abend lang antworten. Ich entscheide mich für ein unverfängliches Okay, Abi ist bald und so. Irgendwie sowas. Hauptsache verkrampft. Ich frage zurück, und bei dir? Sie zuckt mit den Schultern, antwortet, es war turbulent in letzter Zeit. Ich nicke wissend. Stimmt. Du hast dich von Michael getrennt, oder? Sie hebt die Augenbrauen. Ist das auch schon zu dir durchgedrungen? Naja, antworte ich. Wenn du es Paulina erzählst, erzählt sie es Milton und der erzählt es mir. Ja, damit habe ich gerechnet. Sie schaut in den Himmel. Aber es stimmt. Es ist aus. Ich will mir meine Freude und vor allem meine Genugtuung nicht anmerken lassen. Die ganze Sache mit Hackfresse hatte also gerade mal ein Dreivierteljahr gehalten. Schien ja nicht die große Liebe gewesen zu sein, denke ich, und sage, ich hab's ja nie verstanden, warum du wegen dem mit mir Schluss gemacht hast. Und sie so, er war nicht der Grund. Er war nur der letzte Anlass, der mir gezeigt hat, dass da keine großen Gefühle mehr für dich da waren. Tut mir leid. Ja, mir auch, sage ich. Ich dachte wirklich, das mit uns beiden hätte ewig halten können. Sie lächelt. Ewig ist eine ganz schön lange Zeit. Ja. Dann schweigen wir wieder und nippen an unseren Bierflaschen. Hast du Lust, mit mir spazieren zu gehen? Frage ich Fanny. Sie hat. Also verlassen wir Miltons Geburtstagsgartenparty und schlendern durch das nächtliche Kleinmachnow. Wir reden über die gemeinsamen Freunde von ihrer Schule, die ich in letzter Zeit kaum gesehen habe. Wir reden über die anstehenden Abiturprüfungen, wir reden über dies und das. Und je länger es dauert, desto ungezwungener wird es und desto mehr vergesse ich, wie traurig sie mich in den letzten Monaten gemacht hat. Der Spaziergang endet, wir stehen wieder vor Miltons Gartentor, da sage ich, ich hab dich ganz schön vermisst, Fanny. Sie dreht ihr Gesicht zu mir, blickt mich ernst an und sagt, ich dich auch. Ich spüre, wie meine Augen feucht werden und sehe, dass auch ihre glänzen. Ich nehme sie in den Arm, sie drückt mich ganz lange. Und als wir uns wieder voneinander lösen, gibt sie mir einen flüchtigen Kuss auf den Hals. Wir schauen uns an. Ohne groß darüber nachzudenken, nehme ich ihr Gesicht in meine Hände und küsse sie. Und an dieser Stelle endet die erste Folge über das ereignisreiche Jahr 2002. Wie wird sich der Abend mit Fanny weiterentwickeln? Sind wir nach dem Kuss wieder zusammen? Oder analysieren wir ganz erwachsen, was ein Jahr zuvor zur Trennung geführt hat, lernen aus unseren Fehlern und machen künftig alles besser? Darum wird es in Teil 2 gehen. Und über das Ende meiner Schulzeit. Dann werde ich auch erzählen, wie ich mir ganz ohne Not den Abiball versaut habe. Ich hoffe, wir hören uns in einer Woche wieder, wenn es erneut zurück ins Jahr 2002 geht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Dies ist das Jahr meines Lebens. Schalalala. Dies ist das Jahr meines Lebens. Schalalala.
1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 und natürlich auch 2000.
Dies ist das Jahr meines Lebens. Das ist das Jahr meines Lebens. Schalalala.
2001, 2002, 2003, 2004, 2005 und 6, 2007, 2008 und 9, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 und 2019.
Dies ist das Jahr meines Lebens. Schalalala. Dies ist das Jahr meines Lebens. Schalalala.
Das Jahr meines Lebens. So heißt der Podcast, bei dem ihr eingeschaltet habt.
Denn wie ich schon im Intro erzählt habe, nehme ich die Folge heute allein auf.
Und ich weiß, dass ich total Spaß hatte mit dem ersten Videodreh.
Typisch Teenager eben. Einmal gebumst und schon halte ich mich für Otto.
2020, 2021, dann sind wir fertig. Noch ein Jahr machen wir nicht.
Doch, dies ist das Jahr meines Lebens.